Ihr Lieben, ich freue mich, euch zu sehen und ich freue mich, dass Advent ist. Und eben gerade habe ich gedacht, oh, so schöne Lieder und ich darf jetzt einfach nach vorne gehen und mit euch zusammen über Gott staunen. Und da habe ich gedacht so, oh, was für ein Vorrecht, wie, ach, ich könnte mich schon freuen. Ich danke euch, dass ich hier stehen darf. Und ich habe euch ein paar Gedanken mitgebracht. Es ist ja Adventszeit und heute Morgen habe ich Sigrid kurz gefragt, sag mal, darf ich kurz den Altar noch mal ein bisschen umräumen? Weil da stand schon die gesamte Krippe aufgebaut und ich dachte, passend zur heutigen Predigt dürfen die Leute da eigentlich noch nicht alle im Stall stehen. Weil der 24. ist ja der 24. und heute ist noch davor. Und heute wollen wir uns ja angucken, was zuvor geschah. Also was ist eigentlich vor dem 24.12., vor Jesu Geburt, passiert. Und da will ich mit euch zusammen mal in das gute alte Buch gucken und gucken, wer hat sich denn eigentlich aufgemacht? Wer hat sich wann aufgemacht? Was ist eigentlich, was passierte vorher? Was passierte vor der Geburt im Stall? Und seid bereit, ich habe ein paar Bibelstellen rausgesucht, weil ich denke, ah, man muss sich die Geschichten schon mal im Originaltext einmal anhören. Und danach habe ich immer ein paar kleine Gedanken zu den einzelnen Hauptpersonen. Und es sind tatsächlich 6 verschiedene Personen bzw. Personengruppen, die alle was damit zu tun haben. Und 6 Gruppen? Ihr zählt gerade mal im Kopf und so einige fallen einem ein, ne? Maria, Josef und so weiter, ganz klar, aber wie kommt Markus auf 6? Wir werden es sehen und ich würde mit euch tatsächlich gerne bei Maria starten. Und wenn ich jetzt den 24.12. nehme, ich habe im Internet kurz den Geburtsterminrechner bemüht und der Geburtsterminrechner sagt, wenn man am 24.12. geboren ist, dann ist die Geschichte, die jetzt spielt, am 2. April passiert. Also wir sind mitten im Frühling, könnte man sich jetzt schwer vorstellen, wir sind mitten im Frühling, die katholische Kirche, allgemein gibt es auch das Fest, das ist am 25. März, man ist ja nicht so ganz präzise mit dem, also der Geburtsrechner ist ja auch nur eine Näherung. Und ich will euch einmal mitnehmen in die Geschichte, im Lukas, im 1. Kapitel, da steht das, wie der Engel zu Maria kommt. Sei gegrüßt. Dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden, sagte Gabriel zu ihr, als er hereinkam. Der Herr ist mit dir. Maria erschrak zutiefst, als sie so angesprochen wurde und fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Wie soll das zugehen? Fragte Maria den Engel. Ich bin doch noch gar nicht verheiratet. Er gab ihr zur Antwort, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Also ich habe das immer so ein bisschen gekürzt, zwischendurch sind immer noch 2, 3 Sätze mehr. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich bin die Dienerin des Herrn, was du gesagt hast, soll mir geschehen. Also jetzt haben wir eine von den Protagonistinnen, eine der Hauptdarstellerinnen in dem Spektakel am 24.12. Gucken wir uns mal ganz kurz die Frau an. Sie ist erstens jung und sie ist frisch verlobt. Und mit Gott hat sie auf jeden Fall was zu tun. Sie erschreckt sich zwar zu den Engeln, aber sagt nicht, was ist das denn, sondern also das kann man voraussetzen. Aber als der Engel reinkommt, erschreckt sie sich schon sehr. Und dann wird sie von diesem Engel aber beruhigt. Soweit alles gut. Und dann kommt die große Frage oder die große Ansage, dass sie Gnade gefunden hat und dass sie schwanger werden wird und einen Sohn gebären. Die erste Reaktion, ich gucke mal gerade auf die jungen Frauen, wäre bei euch auch die so, Ja, die erste Reaktion oder eher ein Was? Ich glaube, es hackt. Also es gibt da, entschuldigt, es gibt da ganz viele Reaktionen, die möglich wären. Und bei Maria ist die erste Reaktion eine technische Frage, sage ich mal. Also, wie soll das zugehen? Also, entschuldige mal, ich bin gerade frisch verlobt und wie soll ich schwanger werden? Und dann kommt die Aussage, der Heilige Geist wird über dich kommen und dich überschatten und dann klappt das. Und da kommt dieses tiefe Glauben rein, den man damals hatte oder der auf jeden Fall bei Maria da ist, wenn Gott etwas Ungewöhnliches und Außergewöhnliches denkt und sagt, so wird es passieren, dann ist das möglich. Das hat sie für sich abgespeichert. Und das nächste ist, wie reagiere ich denn da drauf? Das muss ja bei Maria im Kopf abgegangen sein, denn danach sagt sie was. Denn sie sagt, ich bin die Dienerin des Herrn, was du gesagt hast, soll mir geschehen. Also in der neuen evangelistischen Übersetzung heißt es statt Dienerin, ich gehöre ihm ja ganz. Das heißt, sie hat sich überlegt und gesagt, ich bin ja sowieso, ich liebe dich über alles, ich bin sowieso mit dir unterwegs. Warum um alles in der Welt sage ich nicht ein fröhliches Ja, wenn das dein Plan ist? Großartig, mache ich gerne. So soll es mir geschehen. Wir wissen nicht, ob Maria sich noch mal kurz in Erinnerung gerufen hat, was in den Propheten drin steht, dass es da sowas heißt, dass der Messias tatsächlich kommen wird und dass er von einer Jungfrau geboren wird. Ich weiß nicht, ob sie in dem Moment klar bewusst war, heute Morgen war ich noch Wasser holen am Brunnen und dann wollte ich noch das Brot backen und eigentlich war ich gerade dabei, mir noch mal durchs Dorf zu gehen und jetzt das und wie ich soll das sein? Die Frau, durch die Gottes große Prophezeiung in Erfüllung geht? Ich? Dieses Staunen, das kommt später nochmal, wenn man dann im Lukas-Evangelium weiterliest, wo sie zu ihrer Cousine geht. Cousine, Schwägerin, glaube ich. Ah, Moment. Auswendig. Super. Kurze Frage in die Runde. Elisabeth, ist das Marias Schwägerin oder Cousine? Schwägerin. Wir nehmen mal Schwägerin und gucken das nachher in Ruhe nochmal nach. Leicht peinliche Situationen werden elegant überspielt. Da kommt nochmal raus, wie sie sich wirklich freut. Und das ist der sogenannte Lobgesang der Maria, der in der katholischen Kirche überall immer wieder aufkommt und bei uns fast ein bisschen untergeht. Kann man sich gern nochmal angucken. Heute nicht. Also das ist am Anfang April passiert, Ende März, Anfang April. Und jetzt die Frage, und wir, wenn uns sowas passieren würde, wenn euch sowas, Gott sowas ganz Ungewöhnliches fragen würde, wäre da meine erste Reaktion, wie soll denn das eigentlich funktionieren? Oder ein, ach nee, ich glaube, nimm mal lieber jemand anders. Und wenn das Ja kommt, dann dazu brauchst du ja Vertrauen in Gott. Dieses, Gott hat hier eine komplett ungewöhnliche Situation, er will mich dazu benutzen. Du denkst wirklich, dass das mit mir geht? Maria hat Ja gesagt. Ich wünsche uns, dass wir das auch denken können, dass Gott durch uns großartige Dinge tun kann. Also, denkt mal darüber nach, ob ihr damit rechnen mögt, dass Gott durch euch großartige Dinge tut. Das ist der Gedanke von Maria. Und jetzt fällt mir auf, ich habe hier so ein großes Flipchart und ich habe noch gar nicht angefangen zu malen. Ihr müsst mich darauf hinweisen. Also es geht, hatte ich gesagt, eigentlich um die 24, klar. Das ist die kleine Futterkrippe. Und da malen wir mal so einen kleinen, dezenten Heiligenschein schon mal drüber. Also darum geht's in 21 Tagen. Aber aktuell sind wir da noch nicht. Ich muss mal kurz den Heiligenschein heilig machen. Und ich habe gesagt, wir gucken uns 6 Personengruppen an. Hier machen wir mal 6 Bereiche. Und jetzt haben wir als erstes Maria. Und ich male auch bei ihr schon mal dieses kleine Heiligenschein hin, weil sie zu den Heiligen gehört, weil sie einfach dieses mitbringt, dieses Vertrauen, dieses Ungewöhnliche, was wir uns für uns alle oder was ich mir für uns alle wünsche. So, jetzt haben wir ja bei Maria schon gehört, dass sie verlobt ist. Ihr Männer, jetzt kommt eine etwas schwierigere Situation. Liest man nicht mehr im Lukas-Evangelium, sondern liest man im Matthäus-Evangelium, in Matthäus 1, Vers 18 bis 24, da geht es um Josef in diesem Fall. Der zweite, ja, eher oder der beste Nebendarsteller. Er wird ja häufig so ein bisschen hinten runterfallen lassen, weil er mit der Geschichte eigentlich gar nichts zu tun hat. Im Matthäus-Evangelium ist er aber ein bisschen präsenter. Und da fängt es an mit der Geschichte, Maria war mit Josef verlobt. Aber noch bevor die beiden geheiratet und Verkehr miteinander gehabt hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Josef, ihr Verlobter, war ein Mann mit aufrechter Gesinnung. Er nahm sich die Verlobung vor, die Verlobung aufzulösen, wollte es jedoch heimlich tun, um Maria nicht bloßzustellen. Während er sich noch mit den Gedanken trug, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte zu ihm, Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Und als Josef aufwachte, folgte er der Weisung, die ihm der Engel des Herrn gegeben hatte, und nahm Maria als seine Frau zu sich. Wieder dasselbe Spiel, wir gucken uns kurz an, wer ist Josef? Ein junger Mann, fromm und gerecht, ihr jungen Männer, also sowas wie ihr, frisch verlobt mit Maria. Maria ist jetzt 3 Monate bei ihrer Schwägerin gewesen, kommt nach 3 Monaten zurück, als schwangere Frau. Also eure Liebste ist 3 Monate irgendwo und kommt schwanger zurück. Das ist schwierig für Männer, ich glaube für alle, wenn man sagt, oh, also okay, mein Partner ist fremdgegangen, eindeutig, ganz klar. Und Josef sagt dann, ich will sie heimlich verlassen. Also normalerweise wäre da auch eine Steinigung möglich gewesen, nach jüdischem Recht. Und er sagt, das will ich nicht. Ich liebe sie noch immer, aber irgendwie, das wird nichts. Und das, wenn das rauskommt, das ist irgendwie, also er steckt irgendwo mitten im Schamassel drin, wie man so schön sagt. Sein großer Traum liegt ihm wie Scherben zu Füßen. Und dann schläft er und mitten in der Nacht träumt er. Und in dieser Traum, also es ist nur ein Traum, in dem er den Engel sieht und der Engel ihm das alles erklärt. Und am nächsten Morgen wacht er auf und sagt, was habe ich denn da geträumt? Und sagt nicht, er war ja nur ein Traum, sondern sagt, Maria, lass uns möglichst schnell heiraten. Also das, was er im Traum wahrgenommen hat, das ist so ein typisches Josef-Ding, das setzt er umgehend in die Tat um. Er sagt so, da machen wir jetzt einen Haken dran. Also Josef ist der Zweite in der Runde. Jawohl. Kriegt auch den kleinen Schein oben drüber. Josef ist der Zweite in der Runde, weil er sich auf diesen Traum einfach, er träumt ihn und er lässt sich direkt drauf ein. Kommen wir wieder zu uns zurück. Wenn dein größter Traum zerbricht, wenn du gerade in einer echt miesen Situation bist und alles, worauf du dich gefreut hast, liegt plötzlich in der Tonne. Ich weiß nicht, viele von euch kennen solche Situationen. Würde euch ein Traum da reichen? Das ist jetzt tatsächlich eine schwierige Frage. Ich weiß nicht, ob mir immer ein Traum reicht, aber ich will mir ein Beispiel an andere nehmen, zum Beispiel an Josef. Und Josef sagt, Gott spricht im Traum zu mir und erklärt mir was und da verlasse ich mich jetzt einfach drauf. Also wie tief ist dieses Vertrauen in Gott bei Josef verwurzelt, dass er sagt, alles schlecht, meine Verlobte hat mich betrogen und jetzt sagt Gott, das ist gar nicht so. Da wird was ganz Großes draus werden aus dieser miesen Situation. Nehme ich mein Gefühl, ich, der betrogene Josef, jetzt wichtig oder sage ich, ich vertraue Gottes Gedanken. Womöglich hat Gott recht. Und dann sagt er, ja, womöglich hat Gott recht und wacht am nächsten Morgen auf und sagt nicht, ja, mal gucken, was wir jetzt daraus wird aus der Situation, da muss ja sicherlich noch was passieren, sondern Josef sagt so, und los geht's und startet und sagt so, lass uns heiraten, jetzt sofort. Also er bestätigt das, was er glaubt, gleich nochmal so. Ah, finde ich großartig von dem Josef und von Gott. Wer könnte denn jetzt kommen? Die stehen auf der falschen Seite, aber ich konnte jetzt das nicht alles spiegeln. Die müssten eigentlich im Osten stehen. Also Osten ist, ich weiß jetzt nicht, wo jetzt hier Himmelsrichtung mäßig, aber Osten ist rechts. Also wir haben jetzt die drei, die allgemein die drei Könige genannt werden, aber es sind eigentlich nur drei Sterndeuter. Ich male jetzt aber trotzdem mal lieber die... Ich mache mal die drei mit den Kronen hin, weil es dann einfacher ist, die wirklich zu identifizieren, weil man, abgesehen davon weiß ich auch nicht wirklich, wie man Sterndeuter malt. Also ich muss es mir ja auch so ein bisschen, dass ich eine Chance habe. Das sind unsere drei Kollegen auf dieser Seite. Wir waren jetzt bei Josef, hat den wir ja gesagt, drei Monate später, also das war so Anfang Juli, die Geschichte, die wir gerade über Josef gehört hatten. Drei Monate nachdem der Engel erschienen ist, kriegt dann Josef die Sache mit und dann haben die geheiratet, also im Hochsommer, ganz hübsch. Jetzt kommen Sterndeuter aus dem Osten. Matthäus 2, ganz zum Anfang, erster Vers. Jesus wurde zu der Zeit des König Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde? Fragten sie. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Daraufhin schickte er, also Herodes, sie nach Bethlehem. Geht und erkundigt euch genau nach dem Kind, sagte er, und gebt mir Bescheid, sobald ihr es gefunden habt, denn dann kann auch ich hingehen und ihm die Ehre erweisen. Mit diesen Anweisungen des Königs machten sie sich auf den Weg. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, und bis er schließlich über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Die Sterndeuter sind aus dem Osten gekommen und dann habe ich mal ein bisschen nachgeguckt, ein bisschen rumgefroschelt und ich habe euch mal eine Landkarte mitgebracht, wo man so ein bisschen drauf sieht, wo die Sterndeuter hergekommen sein könnten. Also immer auf der östlichsten Seite gibt es 3 Startpunkte, wo man sagt, irgendwo aus den Regionen könnte es sein. Und dann in der Mitte sieht man, da wo das Fähnchen bei Jerusalem steckt, da in der Nähe ist Bethlehem. Und dann habe ich mal Google Maps bedient und geguckt, wie weit ist das denn? Und dann habe ich geguckt, wie viele Kilometer kommt man pro Tag mit dem Kamel zurecht. Das sind rund 3000 Kilometer. Und wenn man die durchschnittliche Kamelkilometer pro Tag Rate ansetzt, sind das 75 Tage, also 2,5 Monate sind die unterwegs. 2,5 Monate, weil sie einen Stern gesehen haben, der womöglich sagt, dass da ein König geboren ist. 2,5 Monate? Wegen dem Stern? Also, das ist schon komisch, oder? Also, warum machen die das denn? Also wegen dem Stern? Was denken, also es ist wirklich, wenn ich das jetzt mal so, ich habe immer mal versucht, mich nach außen zu stellen und mal das Ganze, was ich alles schon glaube, hinten ranzustellen und gesagt so, warum in alles in der Welt machen die sich mit an Ende September auf, weil sie einen Stern am Himmel sehen? Was muss da los sein? Was muss in deren Kopf passiert sein? Die haben sich sicherlich ja zusammen unterhalten und haben dann, vielleicht gab es auch noch einen vierten und einen fünften und die haben gesagt, nee, bei eurem Scheiß mache ich nicht mit. Und dann sind die 3 aber wirklich aufgebrochen. Die wollen wirklich etwas wissen. Also das ist denen wirklich so wichtig, dass sie sagen, da muss noch mehr sein als das, was wir bisher wissen. Die kommen eindeutig nicht aus dem Judentum, haben keinen Hintergrund dazu, sondern kommen irgendwo her. Aber sie haben mitgekriegt, da ist mit dem, was wir bisher zusammenbringen, da ist irgendwas, da ist ein König geboren und der ist extrem wichtig, den müssen wir kennenlernen. Und wenn wir das jetzt wieder zu uns übertragen, ist die spannende Frage, was wäre denn bei uns so wichtig, dass wir sagen, wir machen uns rechtzeitig auf? Also für die Fußballfans habe ich neulich jetzt gelesen, habe ich heute Morgen im Radio gehört von irgendwelchen, die sich das erste Spiel bei Bayern München und jetzt ist es ausgefallen wegen Schnee und was die frustriert sind und was die für einen Weg auf sich genommen haben. Und dann denke ich so, ja, aber das waren jetzt ein Tag oder 2 Tage und keine 3000 Kilometer, sondern nur, die kamen irgendwo aus Norddeutschland. Also es geht noch. Und für uns eigentlich, was könnte uns denn so faszinieren an Gott, dass wir sagen, da wollen wir mehr zu wissen? Ich finde das einfach eine spannende Frage bei den 3 Sterndeutern. Sie wollen irgendwas mehr von Gott verstehen und dann sagen sie, um das zu verstehen, da müssen wir uns aufmachen. Und die Frage, die ich mir selber stelle, ist, wie bereit bin ich eigentlich, mich aufzumachen, wenn ich irgendwo was sehe, was interessant ist? Kommen wir zu der nächsten Gruppe. Das sind die rechts hinter der Krippe stehen. Das sind jetzt die Hirten. Die sind uns jetzt, die kommen in jeder Weihnachtsgeschichte vor, also diejenigen, die über 50 sind, haben das schon 50 Mal gehört. Die unter 50 sind, haben das noch nicht 50 Mal gehört. Aber die meisten haben das schon häufiger gehört aus dem, was auch bei uns wahrscheinlich am Heiligen Abend wieder vorgelesen wird aus dem Lukas-Evangelium 2, die Verse, wo es dann um die Hirten geht. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihren Herden draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jener Nacht mit ihren Tieren Wache hielten, stand da auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen und die ganze Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr, aber der Engel sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich bringe euch eine gute Nachricht, über die das ganze Volk, die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden, es ist der Messias, der Herr. An folgenden Zeichen werdet ihr dieses Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Da sagten die Hirten zueinander: Kommt, wir gehen nach Bethlehem, wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Sie machten sich auf den Weg, so schnell sie konnten. Das liegt jetzt in der Zukunft. Der 24. ist noch ein bisschen hin, das ist wirklich dann am Abend selbst passiert. Und das ist jetzt die sogenannte Spontanbesetzung. Also eigentlich ist alles klar, aber jetzt brauchen wir spontan für das Ganze, sagt Gott, jetzt brauchen wir noch die Leute, die einfach direkt angesprochen werden. Nicht diejenigen, die sich lange vorbereitet haben. Und dann geht er zu den Randgruppen. Also er geht nicht zu den Leuten, die den Pharisäern, die immer schon alles genau wissen, und er geht auch nicht zu den ganz Frommen, die sagen so, oh, wir warten schon ganz Ewigkeiten, sondern er geht zur Randgruppe. Das würde heute, würde er auf den Windmühlenberg in Braunschweig gehen, um da die Drogis mitzunehmen. Oder er würde irgendwo die Pfandsammler ansprechen vielleicht, oder vielleicht auch die Straßenfeger. Ein Freund von mir hat früher das gemacht, weil er eben keinen Job gekriegt hat. Also irgendwo zu den Leuten, die nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Da geht er hin und er spricht sie direkt an, so wie sie es verstehen. Da bleibt kein Zweifel offen. Also wenn der Himmel offen ist und dann die Engel dastehen im Dunkeln und alles voller Licht ist und dann womöglich noch, ich weiß nicht, ob sie damals schon Halleluja gesungen haben, aber das ist klar. Und bei denen kommt diese Nachricht auch direkt an. Sie machen sich sofort auf, so schnell sie können. Also die guten alten Hirten. Haben natürlich ein Schäfchen dabei. Die Hirten machen sich sofort auf, weil sie was hören. Und jetzt ist die spannende Frage an uns. Wieder, ihr ahnt es schon. Was lernen wir denn am besten von den Hirten? Und ich glaube, es ist diese Art und Weise, wenn wir von Gott etwas wahrnehmen, wenn ich Gott verstehe, eindeutig, brauche ich dann eigentlich noch eine zweite Bestätigung? Oder sage ich einfach so, ich mache es den Hirten nach, boah, ich mache mich auf, sofort, cool. Was sollte mich hindern? Ich reagiere einfach direkt. Das finde ich das, was bei den Hirten so schön ist. Und dann sehen sie das, was sie sich aufgemacht haben, also Gott bestätigt das dann auch ganz hübsch. Und deswegen laufen sie danach, aber das kommt dann Weihnachten. Jetzt habe ich euch noch zwei Personen mitgebracht, die nicht so im Zentrum der Weihnachtsgeschichte stehen, weil sie nach dem Satz stehen und Maria bewahrte alle diese Worte in ihrem Herzen. Also damit hört ja die Weihnachtsgeschichte Heiligabend immer auf. Lukas 2, Vers irgendwas. Und dann geht es Lukas 2, Vers 25 weiter mit Simeon. Und jetzt sind wir am Anfang Februar. Und warum, jetzt ist die Frage, was hat das denn jetzt eigentlich damit zu tun, dass man sagt, die Personen, die, wir sind ja eigentlich dabei, dass wir vorher sind, wollte ich ja sagen. Und jetzt sind wir irgendwie Anfang Februar. Aber wenn man jetzt sich Simeons Geschichte anguckt, dann stellt man fest, dass er ähnlich wie die Maria, Josef und die Sterndeuter, dass da schon vorher was los war. Deswegen habe ich sie ausgesucht. Ich lese mal vor. Und siehe, ein Mensch war in Jerusalem mit dem Namen Simeon. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und ihm war vom Heiligen Geist geweissagt worden, er solle den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Von Gott geleitet war er an jedem Tag im Tempel gekommen. Als nun Jesu Eltern mit das Kind hereinbrachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme und pries Gott und sagte: Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchtet und der Ruhm deines Volkes Israels. Jesu Vater und Mutter waren erstaunt, als sie Simeon so über ihr Kind reden hörten. Also nach den Reinheitsregeln sind das 40 Tage nach der Geburt, geht man in den Tempel, um zu opfern. Und das haben eben Josef und Maria gemacht. Und sie treffen da auf Simeon, eigentlich ein Nebendarsteller. Ich stelle ihn kurz vor, ein einfacher, gerechter Mann, alt und tatsächlich mit Gott unterwegs. Der Heilige Geist liegt auf ihm und das wird an drei Stellen gesagt. Das eine ist, er wartet auf den Trost Israels. Also er ist jemand, der sagt so, ich weiß, worauf ich warte. Und das tut er seit Jahren. Und irgendwann hat Gott ihm dann gesagt, auch durch den Heiligen Geist, du wirst nicht sterben, ehe du das, worauf du wartest, siehst. Dann hat Simeon wahrscheinlich gesagt, toll, cool, aber wann ist das? Und dann hat Gott gesagt, wir haben doch Zeit, oder? Und dann hat Simeon gesagt, Gott, ich habe alle Zeit, wenn du sie hast. Und irgendwann schlendert Simeon so durch Jerusalem und dann kommt ihm der Gedanke, das ist doch die Straße, die zum Tempel führt. Und dann merkt er, ich glaube, ich sollte heute in den Tempel gehen. Warum eigentlich? Das fühlt sich einfach richtig an. Also das ist dieses, wo es heißt, vom Heiligen Geist geleitet, war er an jedem Tag in den Tempel gekommen. Und dann ist er im Tempel und dann sieht er plötzlich Maria, Josef mit Jesus und er weiß ganz genau, das ist er. Und er kann es gar nicht fassen vor Freude. Greift sich das Kind, die Eltern werden wahrscheinlich sagen, ja gut, es ist ein alter Mann und der sieht jetzt nicht so komisch aus, aber was passiert? Und dann nimmt er das Kind in den Arm und dann fängt er an, Gott zu loben und zu erzählen, was er jetzt die letzten 15, 20 Jahre sich alles schon immer gewünscht hat und was er jetzt sieht, was hier wirklich da ist. Und Jesu Vater und Mutter waren erstaunt, als sie Simeon so über das Kind reden hörten. Im Endeffekt haben Maria und Josef schon erlebt, was passiert ist. Sie haben die Hirten gehört. Sie sind ja selber wissend, warum das Kind geboren wurde. Aber jetzt kommt irgendjemand völlig Fremdes und erzählt genau dieselbe Geschichte. Und noch mit ganz viel mehr Ausblick in die Zukunft. Wie großartig ist das denn? Ich muss mal ganz kurz Simeon malen. Das ist das Schwerste gewesen überhaupt. Und der hat ein Kind auf dem Arm. Der gute alte Simeon. Ach so. Eigentlich voller Heiligen Geistes, ne? Hatten wir ja gesagt. Da muss eigentlich noch der Ring da oben drüber. So viel Zeit muss sein. Jetzt ist die spannende Frage, was können wir denn jetzt von dem Simeon wiederum lernen? Nicht für alles, was wir hoffen, gibt es sofort eine Antwort. Das finde ich eine der blödesten Aussagen überhaupt, weil ich kein geduldiger Mensch bin. Und obwohl es keine sofortige Antwort gibt, hat Gott es trotzdem gehört, womöglich. Und er sagt, zwischendurch, nach ein paar Jahren kommt vielleicht so, übrigens, Simeon, übrigens, Markus, ich habe das gehört, aber du hast doch noch ein bisschen Zeit, oder? Nein, eigentlich nicht. Doch, hab ich. Und dann kommt vielleicht dann irgendwann dieser Moment, wo man sich so freuen kann wie Simeon. Und dann darf man sich wirklich laut freuen. Also Simeon sagt nicht so, oh, wie cool, ich muss mal kurz nach hinten gehen, um mich zu freuen, sondern er freut sich einfach laut über das, was passiert ist. Und das ist gut für Josef und das ist gut für Maria. Also wenn etwas Gutes passiert, darf man sich laut freuen wie Simeon. Und am selben Tag, eigentlich eine Verschwendung, also zwei so große Sachen direkt hintereinander, gibt es da noch Hanna. Die ist auch direkt dahinter im Lukas-Evangelium 2, Vers 36. Und es war eine Prophetin Hanna, eine Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser. Sie war hochbetagt. Nach ihrer Jungfrauschaft hatte sie 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt und war nun eine Witwe von 84 Jahren. Die wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Und auch sie trat jetzt zu Josef und Maria. Voller Dank pries sie Gott. Und zu allen, die auf der Erlösung Jerusalems warteten, sprach sie über das Kind. Also, wir hatten vorhin Josef und Maria als die Jungen. Und jetzt ist eine 84-jährige Frau und der Simeon ist auch nicht gerade jung. Gott ist das, will mit uns allen irgendwas anstellen. Und er will uns alle freuen. Und er zeigt hier in dieser Geschichte, die Hanna, die Prophetin, auch sie hat gewartet. Sie war den ganzen Tag im Tempel, das kennt man sonst nur von Josua und Samuel, die als kleine Jungen schon immer im Allerheiligsten geschlafen haben, wo eigentlich keiner sein durfte. Und das ist jetzt eine alte Frau, die macht das auch so. Also, wo sie sagt, die Nähe zu Gott, das ist einfach mein liebster Ort. Und dann sieht sie, was Gott ihr zeigt und dann sagt sie, oh, das behalte ich nicht für mich. Darüber lobt sie dann alle anderen. Jetzt malen wir mal hier eine lobende Frau. Wenn alles gut geht. Und das gehört auch wieder zu uns. Was können wir da wieder mitnehmen? Oh, es ist so gut, wenn man einfach mit Menschen zusammen ist, die Gottes Nähe lieben. Und vielleicht seid ihr das auch. Oder vielleicht ist das was, was in euch noch viel mehr Raum gewinnen darf. Und Gott gibt seine guten Gedanken so gerne in die Hände von denjenigen, die ihn lieben. Also das macht er wirklich gerne, das. Wenn ihr Gott liebt, dass er euch sagt, ich habe da noch was, könnt ihr das für mich weitergeben? Und dann nehmt euch doch Hanna zum Vorbild und seid wie Hanna und sagt, ja, das mache ich gerne. Also wenn ich jetzt noch mal kurz zusammenfasse, wir hatten Maria und da hatte ich gesagt, so dieses vertrauensvolle Ja in irgendwelche ungewöhnlichen Fragen und dass man damit rechnet, dass Gott handelt, das könnte man von Maria mitnehmen. Und von Josef, wenn es so eine miese Situation ist, in der man sich gerade befindet und man dann mitkriegt, dass Gott sagt, durch ein einfaches Zeichen, es könnte was anders werden, mach doch mal. Dass man dann Gott einfach tief vertraut und sagt, ja, ich leg los. Oder von den Sterndeutern, du siehst, wie du Gott besser kennenlernen könntest, dann mach dich auf den Weg. Es kann ein bisschen dauern, es kann auch ein bisschen anstrengend sein, aber es passiert was Großartiges. Oder von den Hirten, wenn du Gott was verstanden hast, er einfach zu dir was gesagt hat, mach dich auf, zögernd, zöger nicht, umgehend, yes, das mache ich, mal gucken, was dabei rauskommt. Er hat das gerade gesagt. Also wir sind so unterschiedlich, aber wir können ganz Unterschiedliches von diesen 6 Gruppen lernen. Von Simeon könnte man so gut das Warten lernen und das Hoffen. Und dass sich laut freuen. Und von Hanna, dass die Nähe Gottes suchen und dann da sitzen und sagen, das gebe ich weiter. Also mein Wunsch ist wirklich, dass wir in diesen 6 Bereichen, die es hier irgendwie gibt, die vor Weihnachten waren, dass wir in diesen 6 Bereichen immer mehr Gott vertrauen, dass wir erwartungsvoll glauben, glauben mit Hoffnung und dann losgehen. Das wünsche ich mir für uns alle, für euch und für mich auch. Und dafür möchte ich gerne noch einmal beten. Ja, das größte Wunder ist geschehen, als du gesagt hast, dass du auf diese Welt kommen willst. Und dass du den Himmel hinter dir gelassen hast, um hier mitten unter uns zu leben und dass dein Anfang nicht im schönsten Stadthaus ist, sondern im Stall Und dass alle Leute, so wie sie sind, zu dir kommen können. Ja, und ich bin so glücklich, dass die ganzen unterschiedlichen Menschen, die du dazu brauchst, damit das stattfinden kann, diese Geburt im Stall, dass du sie einfach mitnimmst und dass ich das so großartig, dass ich das sehen darf, wie die einen sich aufgemacht haben aus dem Osten und die anderen, wie sie auf deine Fragen reagieren. Herr, ich möchte dich immer noch so viel besser kennenlernen. Ja, und ich kann es ja nicht lassen, mich über dich zu freuen und das weiterzusagen. Ich danke dir dafür, dass Weihnachten eine Vor- und eine Nachgeschichte hat. Amen.